A new study may provide answers to the age-old question, what happens to our brains when we die?
What happens to our brains and bodies? And what it might really be like to die?
Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Draxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
Heute geht es bei uns um das Ende des Lebens. Wir gehen der großen Frage nach, was eigentlich im Gehirn passiert, wenn Menschen sterben. Forschende haben in den vergangenen Jahren Überraschendes dazu herausgefunden. Es bleiben aber noch viele Fragen offen.
Was passiert, wenn wir sterben? So grundlegend diese Frage ist, so schwierig ist es, eindeutige Antworten darauf zu finden. Es gibt natürlich viele Faktoren, die beeinflussen, wie wir sterben und wie der Tod subjektiv erlebt wird. Aber die Vorgänge beim Sterben auf einem grundlegenden physiologischen Level sind nicht gerade einfach zu erforschen, weil dabei gibt es einige recht naheliegende Schwierigkeiten.
Ja, zum einen sind das ethische Fragen, was und wie genau untersucht werden kann, wenn eine Person im Sterben liegt. Lange Zeit waren das eigentlich vor allem Tierversuche, die eine einzige verlässliche Möglichkeit gebracht haben, das zu beobachten. Mediziner sollen ja alles tun, um den Tod eines Menschen zu verhindern und nicht interessiert dabei zuschauen, wenn er eintritt. Medizinisch fällt das Sterben ja in den Bereich der Intensivmedizin und da geht es darum, Menschen zu retten. Aber neben diesen ethischen Aspekten gibt es auch noch andere zu berücksichtigen, nämlich es ist die Datenlage zum subjektiven Erleben des Todes ja relativ dünn und sehr schwierig zu erheben. Menschen, die gestorben sind, können klarerweise keine Auskunft mehr darüber geben, was sie erlebt haben in diesen letzten Momenten. Nicht wenige Menschen, die wieder reanimiert werden konnten, kurz vor ihrem Tod, berichten aber von sogenannten Nahtoderfahrungen. Aber diese Leute sind ja eben nicht wirklich gestorben. Wie sind diese Berichte dann also zu interpretieren? Das ist in der Forschung seit langem ein kontroverses Thema. In jüngster Zeit hat es die Hirnforschung aber geschafft, den Nebel dazu etwas zu lichten.
Es zeigt sich also, die persönliche Erfahrung des Todes hängt zunächst einmal klarerweise davon ab, warum man stirbt. Ein schwerer Unfall zum Beispiel bringt ganz andere Gegebenheiten mit sich als ein Herz-Kreislauf-Stillstand im Schlaf. Ob es ein bewusstes Erleben gibt, das lässt sich wirklich schwer sagen. Aber manche Menschen, die dem Tod sehr knapp entronnen sind, berichten von sogenannten Nahtoderlebnissen. Dazu zählt das berühmte Licht am Ende eines Tunnels. Das taucht in den Erzählungen immer wieder auf. Oder manche Patienten berichten auch davon, dass sie ihr ganzes Leben im Schnelldurchlauf nochmal gesehen haben, wie so ein Best-of. Andere erzählen, dass sie sich völlig schmerzlos gefühlt haben, friedlich und entspannt, auch wenn sie vielleicht davor von starken Schmerzen und Beschwerden geplagt waren. Und sie berichten sogar von außerkörperlichen Erlebnissen, als hätte ihr Bewusstsein ihren Körper verlassen. Wie ist das eigentlich alles wissenschaftlich zu erklären?
Ja, dafür gab es im Laufe der Zeit unterschiedliche Erklärungen. Berichte über solche Nahtoderfahrungen fachen natürlich, und das ist bis heute so, bei vielen Leuten den Glauben an eine Seele und an ein Leben nach dem Tod an. Auch Wissenschaftlerinnen und Mediziner gingen vor allen Dingen ab den 1970er Jahren verstärkt der Frage nach, ob solche Erlebnisse und Berichte nicht wirklich ein Hinweis darauf sein könnten, dass das menschliche Bewusstsein unabhängig vom Gehirn existiert. Wenn jetzt das Herz-Kreislauf-System zusammenbricht, zum Erliegen kommt und die Sauerstoffversorgung des Gehirns aufhört, das Gehirn also dann abschaltet, dann sollten ja eigentlich keine Erlebnisse mehr möglich sein. Also müsste es eine andere Erklärung geben, so hat man sich damals gedacht. Und was könnte die andere Erklärung sein? Da sind auch einige Wissenschaftler dann schnell in eine spirituelle Richtung abgebogen und die Parapsychologie hat das Thema für sich entdeckt. Da darf es dann aber auch nicht verwundern, dass eben dieses ganze Thema Nahtoderlebnisse unter Naturwissenschaftlerinnen und Medizinern bald sehr umstritten war und irgendwie auch ein bisschen in so eine unseriöse und unwissenschaftliche Richtung abgedriftet ist. Viele haben sich dann auch deshalb nicht beschäftigt mehr damit, weil sie irgendwie das Gefühl hatten, das ist jetzt nicht unbedingt mit seriösen Mitteln eigentlich zu beurteilen, was da los ist.
Trotzdem hat sich im Laufe der Zeit eine wachsende Gruppe von Neurologinnen und Hirnforschern gefunden, die einen anderen Blick auf den Tod geworfen haben. Und sie sind davon ausgegangen, dass Nahtoderfahrungen ein rein physiologisches Phänomen sind, also ausgelöst vom Gehirn in der akuten Krisensituation des drohenden Todes. Und demnach wären nicht eine Seele, sondern einfach Vorgänge im Nervensystem und biochemische Prozesse für die Erlebnisse mancher Überlebender verantwortlich. Warum das so ist und welche evolutionäre Funktion das auch haben könnte, war aber weiterhin unklar. Diese physiologische Sichtweise ist heute dominant und die Forschung dazu läuft auf Hochtouren.
Eine Pionierin auf diesem Gebiet ist die Neurologin Chimo Borigin von der University of Michigan. Sie hat sich eigentlich ursprünglich mit der Frage beschäftigt, wie sich Schlaganfälle auf das Gehirn auswirken, und zwar im Speziellen, welche Folgen das für die innere biologische Uhr von Menschen hat, wenn es zu Schlaganfällen kommt. Und sie hat dazu auch Experimente mit Ratten gemacht. Und bei diesen Versuchen sind einige Tiere gestorben während der Beobachtung. Das war nicht geplant, ist aber passiert. Und Borigin hat eine ziemlich erstaunliche Entdeckung dabei gemacht. Als die Tiere starben, kam es nämlich zu einem unerwarteten biochemischen Aktivitätsanstieg im Gehirn. Die Konzentration zum Beispiel des Botenstoffs Serotonin stieg um das Zigfache an.
Ein anderer Beitrag zu diesem Forschungsbereich ist in den Niederlanden gelungen, nämlich etwa zur selben Zeit hat ein niederländischer Forscher eine Studie veröffentlicht, in der mehr als 300 Krankenhauspatienten befragt worden sind, die einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlebt hatten. Und ungefähr 20% davon berichteten von Nahtoderfahrungen in unterschiedlichen Ausprägungen. Borigin war davon fasziniert und damit hat sie auch ihren Forschungsfokus geändert. Sie hat mit ihrem Team begonnen, die Hirnaktivität bei Ratten systematisch zu untersuchen und hat dabei festgestellt, dass der Tod bei diesen Tieren nicht nur biochemische Prozesse auslöst, sondern auch die Gammawellenaktivität sprunghaft angestiegen ist und das bei allen beobachteten Tieren.
So that study, published in 2013, really unexpectedly stirred up so much emotions and got widely covered by the media. And then people thought, wow, this is the first evidence actually brain is active during cardiac arrest. The other thing that people ignored in many of the reports of the study is that the cardiac arrest is super artificial. No humans on Earth would die from this model of cardiac arrest is survived to tell the tale, because this is induced by intracardiac injection of potassium chloride directly into the heart during anesthesia.
Wir sprechen hier also von Tierversuchen, die damals mitunter auch kritisiert wurden. Die Ratten in diesem Experiment wurden für die Studie mit einer Injektion direkt ins Herz getötet, die sozusagen einen sofortigen Herzstillstand hervorgerufen hat. Und für die Beobachtung, was da passiert, waren das unter Anführungszeichen die idealen Todesumstände, so hart das klingt. Aber wie Borigin eben gerade ausgeführt hat, kein Mensch stirbt unter solchen Umständen, zum Glück. Und die untersuchten Tiere waren eben lauter junge, eigentlich gesunde Tiere. Und das war eine Idealsituation für die Beobachtung. Was kann das dann überhaupt Aussagen über den Tod von Menschen?
Ask the question, but clearly this is unethical to do, to conduct similar kind of studies in healthy human volunteers. But I have to tell you, since our publication 2015 studies, people emailed me from around the world to say, I want to be the volunteer. Test me. Of course, I always say, please, thank you. No. But we can look at the patients who are actually monitored, who died during the monitoring.
Ja, für diese Forschung braucht man vielleicht auch eine spezielle Art von Humor. Es wird da schon etwas morbide. Borgin und ihre Kollegen untersuchten also die Gehirnaktivität von sterbenden Patienten, die natürlich aus anderen Gründen gestorben sind. Es hat sich dabei um Menschen gehandelt, die nur noch durch Beatmungsgeräte am Leben waren und deren Angehörige sich für ein Ende der lebenserhaltenden Maßnahmen entschieden hatten und die auch eben natürlich zugestimmt hatten, an dieser Studie teilzunehmen. Und für ihre jüngste Studie analysierten die Forschenden mittels EEG die Hirnströme von 4 Patienten vor, während und nach dem Abschalten dieser Beatmungsgeräte.
Das Ergebnis wurde im letzten Jahr veröffentlicht und sorgte erneut für großes Aufsehen. Bei 2 der 4 beobachteten Patienten wurde nämlich auch dieser sprunghafte Anstieg der Gammawellenaktivität im Gehirn festgestellt. Und man hat sich das genauer angeschaut und gesehen, dieser Aktivitätsschub kam auch in einem Hirnareal, das unter anderem für Bewusstseinszustände verantwortlich ist. Träume und Halluzinationen spielen sich dort zum Beispiel ab. Das deckt sich auch mit der Beobachtung bei den Ratten. Könnte es also sein, dass die Nahtoderfahrungen, von denen Überlebende berichten, damit in Verbindung stehen?
But that's just a speculation. Let me tell you, because these 4 patients all died, we had no idea whether they had experience or not. No way to find that out. So now the question that a lot of people are interested in asking is, can we account for the subjective experience reported by the survivors of cardiac arrest, so-called NDE, by these gamma activities? I say it's too early to tell, but I can make a guess.
Es bleibt also nach wie vor spekulativ, ob diese Gamma-Wellenaktivität mit den Nahtoderfahrungen beteiligt ist. Alle 4 Patienten der Studie sind gestorben und konnten dann klarerweise nicht berichten über mögliche Erlebnisse. Einiges spricht laut Borgin aber dafür. Stärkere Aktivität war nicht nur in den Hirnarealen feststellbar, die für die Erinnerung zuständig sind, auch der visuelle Kortex war auffallend betroffen. Das konnte etwa für Berichte wahrgenommener Lichtphänomene verantwortlich sein.
Und das mit dem Licht ist auch wieder so ein total wiederkehrendes Element in den Erzählungen von Überlebenden. Sehr viele berichten davon Lichterscheinungen. Wie lange eine Hirnaktivität bei sterbenden Menschen messbar ist, hängt aber eben auch ganz von den Umständen des Todes ab. Das sagt auch der Neurologe Jens Dreier von der Charité Berlin. Es gibt zwar Grundelemente, die beim Sterben immer zu beobachten sind, aber die genauen Abläufe sind interessanterweise sehr verschieden. Die sind keineswegs bei jedem Menschen gleich. Auch Dreier hat sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt, was da genau abläuft, und er hat wichtige Arbeiten über die sogenannte Spreading Depolarization veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine elektrochemische Entladungswelle, die sich unmittelbar vor dem Tod über die Großhirnrinde und andere Hirnregionen ausbreitet. Zugespitzt gesagt könnte man sagen, das ist wie eine Art Tsunami, die das Gehirn überflutet, der eben bei Sterbenden beobachtet wird.
Grundsätzlich kann man sagen, es ist erstmal wichtig, wie schnell sozusagen ein Herzstillstand einsetzt, weil häufig dauert das ein bisschen, das Herz wird immer schwächer, die Pumpleistung nimmt ab und es ist eben kein plötzlicher Prozess, sondern es ist eigentlich typischerweise eher so ein bisschen allmählicher Prozess, nicht? Aber geht man mal davon aus, dass das relativ schnell einsetzt, würde man sagen, dass vielleicht 30, 40 Sekunden lang noch Hirnaktivität nachweisbar ist. Und jetzt bei einem drastischen Sauerstoffabfall dauert es aber nur 7 Sekunden, bis der Patient sein, 7 oder 8 Sekunden, bis der Mensch sein Bewusstsein verliert. Also das bedeutet natürlich, bis er nicht mehr ansprechbar ist, denn das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe, Bewusstsein und Ansprechbarkeit, aber jedenfalls gibt es keine Reaktion mehr. Und das ist aber erstmal nur so ein Programm des Gehirns, Sauerstoff zu sparen. Das heißt, die berühmte Nulllinie ist eben nicht der Tod, sondern erstmal nur ein Energiesparprogramm, wo die normale Aktivität runtergefahren ist und die Zellen sehr, sehr stark gehemmt sind, aber voll funktionsfähig im Prinzip. Also sie leben noch alle. Und dann dauert das nochmal wieder eine gewisse Zeit, die auch schwankt, die zwischen einer Minute und auch länger liegt, hängt eben auch davon ab, wie stark der Sauerstoff dann reduziert ist. Und dann setzt eben so eine Riesenwelle ein im Gehirn. Das ist nichts anderes als eine Entladung der Nervenzellen, die sich mit einer Geschwindigkeit von 3 Millimeter pro Minute oder auch etwas schneller durch die Hirnrinde und auch andere Bereiche der grauen Substanz durchzieht. Und das ist aber auch noch nicht der Tod, denn die Welle ist prinzipiell reversibel.
Wie genau kann man sich diese Depolarisationswelle im Gehirn vorstellen und welche Funktionen hat sie?
Das im Prinzip weiß man, dass Nervenzellen ja normalerweise in einem geladenen Zustand vorliegen. Das sind Batterien und die bleiben eigentlich, solange man gesund ist, auch in diesem geladenen Zustand. Das heißt, auch dann, wenn die sich ganz kurzzeitig entladen, ist es so, dass die Batterie geladen bleibt. Ja, das ist wie bei einer Taschenlampe, die geladene Batterie drin hat und dann stellt man sie kurz an und wieder aus und das kann man als Signal verwenden. Und so muss man sich das letztlich bei der Nervenzelle auch vorstellen. Und diese Depolarisationswelle ist praktisch die Entladung der Batterie. Also, wenn man so will, eine Art Kurzschluss. Also man kann sich's am Auto vorstellen, wenn man da die Kabel entsprechend falsch ranmacht, dann sprühen die Funken und so ist auch diese Welle zu verstehen. Das Tolle an den Nervenzellen ist, dass sie grundsätzlich in der Lage sind, sich selber zu regenerieren, im Gegensatz zum Auto. Das heißt, wenn die Membranpumpen aktiviert werden, dann können diese Prozesse wieder rückgängig gemacht werden.
Die Nervenzellen im Gehirn halten diesen entladenen Zustand aber nicht lange gut aus. Lange Zeit dachte man eigentlich, dass es sofort zu irreparablen Schäden kommen würde, aber das ist eben nicht so, wie Dreyer berichtet. Wenn bald nach diesem Hirntsunami wieder eine Durchblutung einsetzt, dann kann sich das auch wieder regenerieren, noch ehe die Neuronen, also die Nervenzellen, tatsächlich abgestorben sind. Das Zeitfenster dafür, und das ist eben für die Intensivmedizin sehr wichtig zu wissen, das liegt, je nach den Umständen wieder, bei ungefähr 5 bis 9 Minuten nach der Entladung. Also so lange, wenn man dann wieder es schafft, das Gehirn wieder mit Sauerstoff zu versorgen, könnte das sogar ohne Schäden wieder überstanden werden. Aber welche Funktion haben jetzt eigentlich all diese Vorgänge, die man da rund um das Sterben im Gehirn beobachten kann? Und was lässt sich daraus auch für die Medizin lernen? Darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück.
Das Standardforum ist ein Ort zum Mitreden. Auch ganz anonym, wenn Sie das möchten. Freier Diskurs bedeutet auch, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und respektvollen Umgang zu halten. Das macht dann das Moderationsteam mit Hilfe von transparenten Community-Richtlinien. Sie können Ihre Meinung zu tagesaktuellen Themen abgeben oder sich in den Community-Foren über Unterschiedlichstes austauschen, was auch immer Sie gerade beschäftigt. Egal, ob Sie aktiv posten oder Beiträge anderer bewerten, Ihre Stimme findet Anklang bei über 100.000 aktiven Userinnen und Usern. Einfach bei dst.at/forum anmelden und losreden.
Den Ablauf der Vorgänge im Gehirn, wenn ein Mensch stirbt, den kennen wir so einigermaßen. Die Sauerstoffversorgung reißt ab, das Hirn geht in einen Energiesparmodus. Der Mensch verliert das Bewusstsein, jedenfalls sieht es so aus von außen, und Botenstoffe werden ausgeschüttet und diese enorme zelluläre Entladungswelle setzt ein.
Und aus dieser Phase stammen eben auch die Nahtoderfahrungen, von denen Menschen berichten, die gerade noch reanimiert werden konnten. Nach einigen Minuten, das ist schwer zu generalisieren, aber nach einigen Minuten kommt es dann irgendwann auch zu irreparablen Hirnschäden. Bis dahin lässt sich aber interessanterweise eben nochmal ein Anstieg der Hirnaktivität feststellen. Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen. Es kommt bei nicht allen, aber manchen Patienten zu einem deutlichen Anstieg der Gammawellen. Warum? Das lässt sich derzeit noch nicht klar beantworten. Timo Porichin hat aber eine interessante Idee.
If you look at somebody suffering cardiac arrest like this individual on the ground, there's no sign of life whatsoever. Everybody thinks that this person, if you don't do anything about it, the person is going to go on and die. And the consensus among the medical community, among the scientific community, is that if you don't do something to restart the heart, the brain is going to be the first to suffer brain is the blameless victim of this entire ordeal. So then if we're shown the brain is activated, really in these cardiac arrest patients, even though they look like lifeless, you know, on the ground, we say the brain is reactivated, then probably all physicians would laugh at me. Says, what do you mean? I don't see brain is activated. They look like they're dead. Okay. So why do you think the brain is activated? I'm going to propose a new theory. It's called a brain emergency alert response system.
Borodin hat also eine neue Hypothese entwickelt, die erklären könnte, warum es zu diesen unerwarteten Aktivierungen im sterbenden Gehirn kommt. Und demnach startet im Gehirn ein Programm zur Selbsterhaltung, das mehrere Phasen durchläuft. Wenn weniger Sauerstoff über den Blutkreislauf kommt, schaltet das Gehirn erstmal alle nicht essentiellen Funktionen ab, die für das Überleben eben nicht zwingend notwendig sind. Das motorische System, die Sensorik, der Mensch wird quasi von der Außenwelt abgeschnitten.
Und aus dieser Phase kann man eigentlich problemlos und auch ohne Schäden wieder zurückkommen, wenn die Sauerstoffversorgung dann rasch wieder einsetzt. Wenn aber weiterhin kein Sauerstoff mehr kommt, dann, so ist die Überlegung von Bridgin, dann sendet das Hirn Signale, um zunächst einmal den Herzschlag zu beschleunigen und zu versuchen, auf diese Weise schneller an Sauerstoff zu kommen. Wenn aber auch das nicht funktioniert, zieht das Gehirn womöglich den Stecker und stoppt selbst das Herz, weil das Herz eben durch seinen eigenen Energieverbrauch auch zum Problem für die letzten verbleibenden Gehirnfunktionen wird. Das ist zumindest die Idee, die Borodin da formuliert. Es könnte also genau umgekehrt sein, als man bislang angenommen hat, zumindest in manchen Fällen, dass nämlich das Gehirn den Herzstillstand herbeiführt, wenn das Herz nur noch Energie verbraucht, aber nicht mehr zur Erhaltung des Gehirns beitragen kann. Das wäre sozusagen das letzte Notprogramm des Gehirns, um sich selbst zu erhalten oder zumindest die essentiellsten Teile des Gehirns vor Schäden zu bewahren oder die Schäden zumindest bis zum allerletztmöglichen Moment hinauszuzögern.
Und diese Vorgänge, so die Annahme, zeigen sich in der steigenden Hirnaktivität, die Forschende bei sterbenden Ratten und auch bei Menschen gemessen haben. Dazu kommt auch eine massive biochemische Ausschüttung. Botenstoffe wie Dopamin, Serotonin und Noradrenalin fluten das Gehirn. All diese Vorgänge, so vermutet Borodin, könnten für die Nahtoderfahrungen knapp Überlebender verantwortlich sein. Diese Erfahrungen wären somit ein Nebeneffekt des allerletzten Notfallprogramms unseres Gehirns.
Das ist eine faszinierende Hypothese, die religiösen und spirituellen Menschen vielleicht weniger gefallen wird. Was sagt aber der Neurologe Jens Dreyer dazu?
Auf jeden Fall ist das eine interessante Hypothese. Es gibt halt in dem Bereich eine ganze Reihe von Hypothesen. Schwieriger ist immer, das dann tatsächlich wirklich wissenschaftlich sauber zu überprüfen. Und da sind natürlich, also diesem Forschungsbereich, sagen wir, gibt es sehr viele Limitationen, nicht? Weil die Situation, wenn jemand in einem Reanimationszustand ist, da geht es um die Reanimation halt und nicht um wissenschaftliche Forschung. Und das geht eindeutig vor. Also was ich grundsätzlich erstmal als Erkenntnis für mich interessant fand, war, dass Menschen, die über Nahtoderfahrungen berichtet haben, in 90% der Fälle, wenn sie im Rahmen einer solchen Reanimation aufgetreten sind, eben positiver Dinge erfahren haben. Ich persönlich halte es eben für besonders wichtig, bei Menschen, die in einer Situation sind, wo die Sache sozusagen kippen kann, besser zu verstehen, wie man dieses Kippen verhindern kann. Und diese Fragen, die stellen sich natürlich in der Intensivmedizin und ich glaube nur, dass die Antworten wahrscheinlich nicht so allgemeingültige Antworten sind, sondern dass sie letztlich immer auch von der konkreten Problemen, von der konkreten Erkrankung abhängen.
Das ist ja dann doch ein irgendwie auch ein bisschen positiver Ausblick bei aller Bedrückung, die die Vorstellung des Todes mit sich bringen kann. Die meisten Überlebenden empfanden die Vorgänge kurz vor dem Tod als sehr angenehm, schön, vielleicht sogar inspirierend.
Das Thema ist wahnsinnig faszinierend. Wie man hört, stößt man aber immer wieder an diese große Limitation. Wie können wir etwas noch genauer beobachten, noch besser erforschen, das wir eigentlich verhindern wollen? Andererseits helfen eben auch neue Erkenntnisse aus der Hirnforschung zum Tod dabei, die Reanimationsmedizin weiter zu verbessern und in Zukunft vielleicht mehr Menschen und länger noch zurück ins Leben holen zu können. Die Fortschritte der letzten Jahrzehnte in diesem Bereich sind sehr groß gewesen. Genau deshalb haben wir ja auch so viele Berichte von Nahtoderfahrungen. Damit sind wir jetzt fast am Ende der zweiten Staffel von Rätsel der Wissenschaft angekommen. Mit Tod hat das Ganze nichts zu tun, denn der Podcast lebt und wird weiterleben. Nächste Woche kommt noch eine Live-Folge mit der Chefin des Europäischen Kernforschungszentrums CERN. Und im Herbst starten wir wieder in die neue Staffel. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören.
Und wir freuen uns, wenn ihr auch in Zukunft wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
Ab Oktober überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
Und ich bin Tanja Traxler.
Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Und schönen Sommer.
I was climbing in the Andes in a snowstorm and I started to, you know, get very winded. I sort of braced and then nothing.
I never had the experience of feeling alive and then dead. I had the experience of feeling alive and then more alive.
Standard-Podcasts gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema.
Also fast jedem.
True Crime.
Thema des Tages.
Lohnt sich das?
Inside Austria.
Serienreif.
Besser Leben.
Rätsel der Wissenschaft.
Edition Zukunft.
Und.
Aber nicht jeder hat die Zeit, das alles zu hören.
Und manchmal möchte man sich einfach nur ein paar Minuten beschallen lassen.
Ich bin Scholt Wilhelm.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer.
Ab sofort bringen wir auch Highlights unserer Podcasts.
Für zwischendurch, wenn mal weniger Zeit ist.
Diese kurzen Ausschnitte nennen wir Shorts.
So wie eine kurze Hose.
Oder eine kurze Geschichte.
Okay.
Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.